Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Der Menschenrechtsaktivist Iyad El-Baghdadi steht in Norwegen unter Polizeischutz. Er setzt sich ein für einen, wie er es nennt, libertären Islam. Was er darunter versteht, darum geht es am Ende der Sendung. Zunächst aber reden wir über die Seele. Aber nicht aus einer religiösen Perspektive, sondern aus humanistischer Sicht. Ein Gespräch mit dem Humanisten und Soziologen Jonas Grutzpalk. Ein Gespräch über Seelenheil, Seelenfrieden und die baumelnde Seele. Dazu herzlich willkommen. »21 Gramm«, so heißt ein bewegender Spielfilm, der fast 20 Jahre alt ist, ein internationaler Erfolg. Der Titel des Films bezieht sich auf das angebliche Gewicht der Seele. 21 Gramm, so sagt man, ist das Gewicht, das ein Mensch verliert, wenn er stirbt. Also 21 Gramm wiegt sie und sie kostet 2,80 Euro, die Seele, zumindest in Berlin-Moabit. Eine köstliche Brotstange, die schwäbische Seele, die sich bundesweit durchzusetzen scheint. Die Seele also ist überall, beim Bäcker, im Kino, auch bei überrannten Psychotherapeuten, von der überlaufenden Praxis bis zur Tagesklinik, bei der es monatelange Wartelisten gibt. Und es gibt die Seele in der Seelsorge. Die Seelsorger, in unseren Breiten vor allem christliche, aber auch jüdische und muslimische, scheinen die hauptberuflichen Kümmerer zu sein, was die Seele angeht. Dabei fallen jene durchs Seelenrost, die an keinen Gott glauben können oder wollen. Das sind nicht ganz wenige, die aber auch geplagt sind von der einen oder anderen Seelennot. Was ist die Seele aus humanistischer Perspektive und welche konkreten Forderungen und Projekte sind die Folge? Das will ich besprechen mit Jonas Grutzpalk, Soziologe und Politikwissenschaftler in Bielefeld, Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, und er ist bekennender Humanist, aber kein Hardcore-Atheist, sondern einer, der schon mal über humanistische Meditation nachdenkt, ein Grenzgänger. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch, das wir aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Guten Morgen, Herr Grutzpalk.
Guten Morgen.
Herr Grutzpalk, wie definieren Sie Seele?
Das ist für Humanisten, die ja sich als säkulare Humanisten verstehen, also Leute, die im Diesseits leben, im Zweifelsfall wie alle Dinge sonst, die uns umgeben, eine historische Angelegenheit. Das ist etwas, was gewachsen ist, irgendwoher entstanden ist. Das ist vergleichsweise schwer rauszubekommen, woher das eigentlich kommt, dass wir von der Seele sprechen, die man in Form eines Brötchens essen kann oder die man heilen lassen kann oder für die vielleicht auch ein religiöser Fachmann zuständig ist. Aber wenn man versucht, in die Geschichte der Seele zurückzugehen, ist eigentlich echt ziemlich spannend, dass man feststellt, dass wir bei Homer zum Beispiel den Begriff Psyche haben, der kommt da vor. Aber das ist eigentlich das, was den Körper verlässt, wenn jemand in Ohnmacht fällt oder stirbt. Das ist, mehr ist das nicht. Also das ist so ein Ding, das ist halt, wenn man tot ist, ist das, was vielleicht ins Schattenreich geht oder den Körper verlässt oder das, was man dann sieht, wenn man einen Traum von dieser Person hat. Aber mehr als das ist da erstmal nicht drin. Das finde ich schon mal ganz spannend. Also es ist etwas, was relativ einfache Anfänge hat und sich dann immer weiterentwickelt und immer mehr zu so einem Containerbegriff wird. Immer mehr zu so einem Begriff, in dem immer mehr reingesteckt wird, Sehnsüchte, ne? Meine Seele schreit, oh Herr, zu dir, oder so eine Vorstellung von so einem Elan Vital, ne? Jemand ist die Seele eines Vereins, oder auch das eigentliche Ich, ne? Das, was dann in einer Person steckt, das Selbst, genau. Ne?
Oder Meister Eckhart, der vom Seelenfunken und vom Seelengrund spricht, das, und das dann der Ort ist, an dem Gott anwesend ist. Das ist ja wahrscheinlich ein Verständnis von Seele, was denkbar weit entfernt ist von Ihrem Seelenbegriff.
Total, also das ist eben wirklich dann eine Vorstellung von Seele. Die ist für mich jetzt, das ist beobachtbar, das stelle ich fest, dass Leute das so sehen, aber für mich jetzt natürlich als säkularen Humanist nicht vorstellbar.
Was ist denn für Sie als säkularer Humanist aus einer, sagen wir mal, soziologisch-wissenschaftlichen Sicht dann Seelenfriede, wahrer Seelenfriede?
Das ist eigentlich ganz spannend. Also ich glaube, dass wir eben in diesem Begriff Seele ganz viele verschiedene Sachen mittlerweile drin haben. Ich habe eben schon gesagt, es ist wirklich ein Containerbegriff, wo ganz viel drin ist. Und wenn wir zum Beispiel uns das anschauen, diese Formulierung, man lässt die Seele baumeln, würde ich als Soziologe sagen, steckt da sicherlich drin, dass viele soziale Interaktionen für uns auch aufregend sind, anstrengend sind, dass wir nicht genau wissen, was für Erwartungen bei den anderen dahinter stecken, dass wir uns auf diese Erwartungen aber einstellen wollen, dass wir also auch einfach schlicht und ergreifend gestresst sind. Ne? Also gerade, wenn man dann Kinder hat und viele soziale Interaktionen eingehen muss und dauernd irgendwie so guckt, okay, was wollen jetzt die Lehrer von mir, was wollen die Lehrer von meinem Kind, was wollen mein Arbeitgeber von mir, was wollen meine Studenten von mir, was, ne? Also was will die Steuerbehörde von mir? Das sind ja tausend von Interaktionen, die einfach anstrengend sind in der Summe. Und ich glaube, Seelenfrieden wäre dann tatsächlich eine Ruhe davon. Also dass man einfach mal von bestimmten, auch sehr anstrengenden sozialen Interaktionen befreit ist, ja, die wirklich dann die Seele baumeln lassen kann, was man ja häufig dann im Urlaub tut. Ne?
Dann mal ganz praktisch gefragt oder um es klar zu bekommen, warum formulieren Sie dann nicht, ich lasse die Psyche baumeln, statt ich lasse die Seele baumeln?
Ja, das ist auch so ein historisches Bewandtnis. Ich habe ja gerade gesagt, hier bei Homer treffen wir die Psyche, also den griechischen Grundbegriff für das, was wir heute Psyche nennen, ja schon an. Und in den Übersetzungen wird das dann aber immer mit Seele wiedergegeben. Also im Grunde ist Psyche und Seele jetzt erstmal Pima Fensterkreuz das Gleiche. Aber was wir uns natürlich angewöhnt haben, ist, dass wir in Form von Psychologen und Psychiatern Fachberufe haben, die sich das, was sie da tun, mit einem Patienten auch bezahlen lassen. Das heißt, es gibt im Grunde so eine Art Fachqualifizierung im medizinischen Sinne. Deswegen ist die Psyche im heutigen Verständnis was anderes als die Seele, weil für die Psyche im Grunde jemand, ein Fachmann, der das auch studiert haben muss, dafür zuständig ist.
Deswegen wollen Sie auch als humanistischer Verband durchaus sich auch einsetzen für humanistische Seelsorger und nicht für humanistische Psychologen.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt in einem Verband, das, was Goffman mal die totale Institution genannt hat, also Armeen, aber auch Gefängnis oder ähnliches mehr. Also eine Institution, wo Sie unter permanenter Beobachtung von Vorgesetzten, ihresgleichen, von allen möglichen Leuten sind und dauernder Bewertung ausgesetzt sind. Wenn Sie da hingehen und sagen, ich bin psychisch krank, ich gehe jetzt zum Psychiater oder Psychologen, dann können Sie sich die entsprechende Wertung vorstellen. Menschen, die in totalen Institutionen unterwegs sind, brauchen aber vielleicht auch gar nicht unbedingt tatsächlich eine medizinische Intervention, sondern die brauchen tatsächlich einfach einen Gesprächspartner. Und zwar einen Gesprächspartner, der auch zum Beispiel an sowas wie ein professionelles, bei den Katholiken dann das Beichtgeheimnis zum Beispiel gebunden ist. Ja, die wollen nicht zum Arzt, die wollen aber mit jemandem reden. Ja? Und dann spielt natürlich eben die Möglichkeit, vertraulichen Gespräch führen zu können, spielt da eine Riesenrolle und eben auch ein Gespräch zu führen, das zum Beispiel auch keine dienstlichen Konsequenzen hat. Das ist ja jetzt keine kulturelle Verrücktheit von uns, dass wir sagen, wir unterscheiden Psyche und Seele, obwohl das eben im Griechischen das gleiche Wort ist, sondern wir tun das ja, weil wir tatsächlich bestimmte Pathologien feststellen, die entweder für die betroffene Person oder für ihr Umfeld gefährlich sind. Und da muss man schon unterscheiden. Ne? Trotzdem gibt es sowas wie Seelennöte, angefangen beim Liebeskummer bis hin zu Desorientierung, bis hin vielleicht auch zu Schockzuständen, wo man sagt, die mir bekannte Welt, die ich bis jetzt für normal gehalten habe, bricht gerade zusammen. Was ist mir los? Dafür braucht man keinen Arzt. Ja? Dafür braucht man jemanden, der einem zuhört und sagt, ich verstehe, dass für dich gerade die Welt zusammenbricht. Ich höre mir das an und versuche mit dir zu klären, was das mit dir macht und wie dir auch geholfen werden kann. Und in erster Linie ist tatsächlich ein Gespräch zu führen, ist ganz zentral. So sind wir Menschen ja. Wir sind ja redende Wesen. Wir reden ja dauernd. Also, ne, und also insofern, glaube ich, ist das schon ein qualitativer Unterschied zwischen Seelsorge und Psychotherapie.
Seelennöte, Schockzustände, wir sind redende Wesen. In einem lesenswerten Artikel im Magazin Humanistisch, der auch online zu finden ist, mit dem Titel Humanistische Seelsorge, zählt mein Rechner das Wort Seelsorge 61 Mal. Also so weit entfernt ist der humanistische Verband, sind Humanisten nicht von den christlichen, jüdischen, muslimischen Seelsorgern.
Gar nicht. Ich glaube, was unser Angebot ist, ist vielleicht am leichtesten zu erklären mit so einer Idee, die ich geklaut habe von Daniel Dennett, amerikanischer Philosoph, der vom Himmelshaken spricht. Der Himmelshaken. Also wir neigen dazu, bestimmte Dinge, die für uns zu toll sind, als dass sie durch die Evolution entstanden sein können, so zu denken, dass wir sagen, die müssen von der höheren, von der himmlischen Sphäre quasi herabgekommen sein. Also sie hängen quasi an so einem Himmelshaken. Das ist die Idee bei Dennett. Das finde ich eigentlich ziemlich schön. Das haben wir bei Alfred Wallace zum Beispiel. Der hat gleichzeitig mit Darwin die Evolutionstheorie erdacht. Und der sagte, also unsere intellektuellen Fähigkeiten, die müssen von ganz woanders herkommen, von der unsichtbaren Welt des Geistes, hat er gesagt. So, und das ist der Himmelshaken. Also da hängt man dann quasi die Besonderheit des Menschen dran, seine Intellektualität, sein Seelenleben und all diese ganzen Dinge. Und ein säkularer Humanist, der würde dann eben sagen, den Trost, den ich dir zusprechen kann, der ist tatsächlich nicht von oben, sondern der kommt von dir, der kommt von mir, der kommt von deiner Familie. Ich glaube, das wäre der entscheidende Unterschied zwischen einem religiös geprägten Seelsorger und einem Seelsorger, der eben sagt, ich bleibe hier mit dir auf dieser Erde. Ich gehe nicht in den Himmel und suche da einen Himmelshaken, sondern ich bleibe mit dir hier. Wir gucken deine Problemlage gemeinsam hier an und wir gucken auch hier, welche Lösungen oder Erklärungen sich hier finden lassen. Und ich glaube, das wäre wirklich ein ganz substanzieller Unterschied zwischen einem humanistischen Seelsorger und einem religiösen Seelsorger.
Setzt natürlich voraus, ja, dass es überhaupt einen Seelsorger gibt. Was ist denn, wenn jemand ganz allein vor sich hin leidet und weder Himmelshaken noch Seelsorger hat?
Das ist schlimm und das ist genau deswegen, weswegen wir auch darauf pochen, auf diesen Markt zu kommen, weil wir eben sehen, dass totale Institutionen wie Armeen, Gefängnisse, ähnliches mehr, Leute integrieren, die mit religiösen Antworten auf ihre Fragen überhaupt nichts mehr anfangen können. Die stehen dann da und sagen, nett, dass du mir davon erzählst, dass vielleicht das alles einen höheren Sinn hat und dass Gott sich vielleicht was dabei gedacht hat. Das Problem ist, das ist für mich komplett nicht zugänglich. Ja, das heißt, wir haben Menschen, die sind in diesen Institutionen engagiert. Für die ist das religiöse Angebot, ist das nichts. Die verstehen das nicht. Also die sind dem Gegenüber halt einfach auch empfindungslos. Und da wären wir, glaube ich, schon einfach dran, dann zu sagen, guck mal, können wir es besser klären, einfach, dass wir damit darüber reden, wie das wäre, wenn wir die ganze Geschichte ohne Himmelshaken denken.
Es gibt seit kurzem auch Notfallseelsorger im Dienst des Humanistischen Verbandes. Sie kennen sich besonders mit der Polizei aus, die Sie ausbilden. Polizisten erleben ja auch Grenzsituationen ohne Ende. Da denke ich dann als Theologe direkt an Polizeiseelsorger im Auftrag der Kirchen. In welcher Situation wäre es besser? Es gäbe auch humanistische Polizeiseelsorger.
Naja, wenn ein säkularer Polizist in eine Konfliktlage gerät, die er nicht versteht und wo er überfordert ist und wo er auch Gesprächsbedarf anmeldet und vielleicht dann eben auch direkt schon mal kennzeichnet, dass er sagt, mir wäre es sehr, sehr lieb, wenn wir da ohne Himmelshaken auskommen könnten. Wobei ich jetzt auch sofort mal eine Lanze brechen möchte für meine seelsorgerischen Kollegen, die alle theologisches Training haben hier bei der Polizei, die können das auch. Ja, also die können sich auch auf diese Personen einstellen. Insofern möchte ich die gar nicht für blöd erklären, so von wegen, ihr könnt das nicht. Die sind mittlerweile auch auf ihr Publikum quasi auch eingestellt. Dennoch würde ich sagen, dass dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt einfach die Erklärungspotenziale auslaufen, weil die einfach kein Training haben, quasi von unten nach oben zu erklären, sondern letztlich doch ein Training darin haben, von oben nach unten zu erklären. Und selbst bei aller Liebe und bei allem Bemühen, und das unterstelle ich auch und sehe ich auch, könnte es eben passieren, dass es einfach nicht reicht.
Wo ist Ihre Seele?
Boah, ich würde mich zumindest wundern, wenn sie wirklich 21 Gramm wiegen würde. Ich denke mal, dass es gibt eine ganz interessante Geschichte von Konrad Lorenz, wo er erzählt, dass seine Frau schon lange Zeit, bevor sie körperlich starb, seelisch oder psychisch oder wie auch immer Sie das nennen möchten, abwesend war. Also im Grunde beschreibt Lorenz seinen Glaubensverfall auch daran, dass er sagt, da war nichts. Da war keine Seele. Als sie gestorben ist, war sie also wirklich tot. Ich denke, wir müssen das sehr körperlich denken. Das sind Erfahrungen, Erinnerungen, Bilder, die ich im Kopf habe, Menschen, die mich geprägt haben, die mir sehr wertvoll sind, Gewohnheiten, auf die ich mich eingestellt habe, Überzeugungen. Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen, was ich so als meine Seele bezeichnen würde.
Wenn uns ein Humanist, den Sie kennen, schreibt, Zitat, ich werde ja nun auch langsam älter und sorge mich, wie man es so kennt, von anderen aus der Geschichte gelegentlich um mein Seelenheil und Seelenfrieden, dann machen Sie sich also noch keine Sorgen, dass er vom humanistischen Glauben abfallen könnte.
Ich glaube, sind sehr viele verschiedene Zugänge. Wir haben ja tatsächlich wirklich nichts, was einer Doktrin ähneln würde.
Okay.
Und haben dadurch natürlich auch wirklich ein Minimum an Verbindlichkeit, was wir herstellen können. Das zeigt sich auch an unseren Organisationsstrukturen übrigens. Also die sind auch sehr überschaubar. Das liegt natürlich eben genau auch daran, ne, dass wir da auch keine doktrinären Vorgaben machen können. Und also wenn er sich um sein Seelenheil ängstigt, ja, sagen wir es mal so, ich glaube, der Gedanke, tot zu sein, ist ja wirklich gruselig. Also wirklich bewegungsunfähig in einer Kiste zu liegen, das mag man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ja wirklich schrecklich. Und ich bin da auch häufig irgendwie mit beschäftigt. Und ich glaube, diese Überlegung, naja, passieren wird's, also das wird mit mir passieren. Und diese komplette Leblosigkeit, dass die einen ängstigt und dass die einen umtreibt und dass die auch nicht toll ist, auch für Humanisten nicht toll. Ja, dass man sagt, oh prima, dann bin ich halt tot, stimmt ja gar nicht, da ist man nicht. Da freut man sich nicht drauf, ne? Man möchte lieber leben. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass das einen auch dazu bewegt, sich dann doch nochmal breiter aufzustellen und zu sagen, ja, was sagen denn die anderen zu dem Thema?
Annäherungen an die Seele, die 21 Gramm wiegen soll und die 2,80 Euro kostet. Annäherungen aus einer soziologisch-humanistischen Perspektive mit Jonas Grutzpalk. Er bildet Polizisten aus und engagiert sich in der und für die humanistische Vereinigung. Herr Grutzpalk, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre offenen Worte, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Liberaler Islam. Dieser Begriff ist inzwischen bekannt. Liberale islamische Organisationen und Personen machen auch in Deutschland auf sich aufmerksam. Aber was ist ein libertärer Islam? Diesen Begriff verwendet der Menschenrechtsaktivist Iyad el-Baghdadi für seine Vision des Islams. Die soll voll und ganz der Freiheit verpflichtet sein. Bekannt wurde el-Baghdadi während des arabischen Frühlings vor rund 11 Jahren. Und weil er sich mit seinem Aktivismus nicht nur Freunde gemacht hat, lebt er inzwischen im Exil in Norwegen und steht dort unter Polizeischutz. Christian Röther hat Iyad el-Baghdadi in Oslo besucht.
Das Treffen mit Iyad el-Baghdadi beginnt ein wenig wie in einem Geheimdienstfilm. Der Reporter soll zunächst zum Storting kommen, dem Parlamentsgebäude im Zentrum von Norwegens Hauptstadt Oslo. Dann schickt el-Baghdadi eine Adresse, als Textnachricht, die sich kurz darauf von selbst wieder löscht. Seine Wohnung liegt ein paar Häuserblocks entfernt, aber sein Name steht nicht an der Tür.
I was placed on a hit list.
Der Islamische Staat hat mich auf seine Abschussliste gesetzt. Die Dschihadisten sagen, wer diesen Typen töten kann, der soll es tun. Später sind dann auch die Drohungen durch Saudi-Arabien eskaliert. Die CIA hat den norwegischen Geheimdienst darüber informiert, dass das saudische Regime plane, mich umzubringen.
Wenig verwunderlich also, dass der Menschenrechtsaktivist auch für ein Interview Sicherheitsvorkehrungen trifft. Dann wirkt er jedoch recht entspannt, trägt kurze Hose und kurzen Bart, gießt Salbeitee auf. Der sei typisch für die Heimat seiner Familie, Palästina.
I'm a Palestinian human rights activist.
Iyad el-Baghdadi ist staatenlos. Er wurde 1977 in Kuwait geboren und hat lange in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt. Seit 2011 engagiert er sich für den arabischen Frühling, als Übersetzer, als Autor, als Redner. Er kritisiert gleichermaßen islamistische Bewegungen, säkulare Diktatoren und korrupte Regime. Und der Ärger ließ nicht lange auf sich warten. Die Emirate steckten el-Baghdadi erst ins Gefängnis, dann wiesen sie ihn aus.
Being stateless, Palestinian, I had nowhere to go, so I ended up living in an airport. I was in prison.
Er strandete erst auf einem Flughafen, dann in Malaysia. Schließlich hat Norwegen ihn als Flüchtling anerkannt. Seit 8 Jahren lebt der Aktivist nun mit seiner Familie in Oslo. Für Aufsehen sorgte dort seine Rede beim Oslo Freedom Forum.
We were preceded by a generation that kept its head low.
Die Generation vor uns hat den Kopf eingezogen. Sie hat Tyrannei und Korruption akzeptiert. Aber wir sagen dazu nein. Wir wollen in Freiheit und Würde leben. Oder bei dem Versuch sterben. Und zu meinem Sohn Ismail sage ich, wenn sie dich vor die Wahl stellen, ein langes Leben ohne Freiheit oder ihnen in den Hintern treten, dann tritt ihnen in den Hintern.
But if they ever give you the choice between the two, then kick ass.
Thank you. Von Norwegen aus setzt sich el-Baghdadi auch für seine Vision des Islams ein. Er nennt sie nicht liberaler Islam, wie viele andere, sondern libertärer Islam.
Well, the word liberal itself has become meaningless, to be honest.
Das Wort liberal ist bedeutungslos geworden, weil es politisch sowohl links als auch rechts bedeuten kann. Liberal meint zugleich alles und nichts. Deshalb sage ich libertär. Auch das Wort hat verschiedene Bedeutungen, aber für mich kommt es ganz einfach von Liberty, Freiheit.
This is why I say libertarian.
Seinen libertären Islam versteht er als Gegenentwurf zu einem regelgeleiteten Islam, einem staatstragenden Islam. Dazu habe sich seine Religion in den vergangenen Jahrhunderten mehr und mehr entwickelt.
There was really three disciplines.
Früher gab es im Islam vereinfacht gesagt drei wichtige Fachgebiete: die Rechtswissenschaft, die Theologie und die Spiritualität, also den Sufismus. Aber die Rechtswissenschaft ist immer einflussreicher geworden, weil sie mehr und mehr genutzt wurde, um politische Herrschaft zu legitimieren. So kam es zu einer Inflation an islamischen Rechtsgutachten, den Fatwas. Staat und Islamgelehrte stützen sich auf diese Weise gegenseitig. Heute kann jeder Diktator einen Gelehrten finden, der sagt, du tust das Richtige.
There isn't any dictator, however bad he is, who can't find a religious scholar who can say, yes, you are right.
El-Baghdadi sieht in diesem staatstragenden Islam eine vergleichsweise junge Islam-Variante, in der Theologie und Spiritualität kaum noch eine Rolle spielten. Die Religion verarme dadurch. Deshalb will der Aktivist diesem Gesetzes-Islam etwas entgegensetzen, einen wertegeleiteten Islam.
The Quran does not have a lot of rules.
Der Koran ist kein Buch der Regeln, sondern ein Buch der Werte. Aus dem Koran kann man Werte für unsere heutige Zeit entwickeln. Zum Beispiel Werte für eine Wirtschaft, in der es nicht nur um maximale Gewinne geht. Aber man sollte Koranauslegungen nie als letzte Wahrheiten verstehen, sondern immer offen bleiben für neue Fragen. Das ist es, was ich tun möchte.
I'd rather answer questions than tell people a specific mission.
El-Baghdadi solidarisiert sich auch mit emanzipatorischen Bewegungen im Islam, etwa für die Rechte sexueller Minderheiten. Doch so sehr er sich wünscht, dass die Unterdrückung im Namen der Religion endet, sagt er auch, Wandel braucht Zeit. Allerdings habe uns die Moderne ungeduldig gemacht.
It made us impatient.
Wenn in unseren Handys etwas kaputt ist, dann gehen wir davon aus, dass das nächste Update den Fehler beheben wird. Aber so funktioniert eine Religion nicht. Manche Dinge brauchen Generationen. In der jungen muslimischen Generation sehen wir schon viele Veränderungen, aber insgesamt stehen wir noch ganz am Anfang. Wir sollten geduldig sein.
So maybe we should be patient.
Geduldig muss Iyad el-Baghdadi auch immer wieder eine Frage beantworten. Hat sein Name etwas zu tun mit einem anderen Baghdadi, der viel bekannter ist als er selbst? Die Rede ist von Abu Bakr al-Baghdadi, dem ehemaligen Oberdschihadisten des Islamischen Staates.
I was the only Baghdadi for a long time.
Lange Zeit war ich der einzige bekannte el-Baghdadi. Ich weiß nicht, warum die Terroristen ihren sogenannten Kalifen al-Baghdadi genannt haben. Zuerst dachte ich, das sei kein Problem, weil el-Baghdadi als Name weit verbreitet ist. Dann haben mich aber immer mehr Leute bei Twitter gemeldet und einmal wurde ich sogar gesperrt, weil sie dachten, ich sei Terrorist. Dabei habe ich ja einen verifizierten Account und der Terrorist hat bestimmt nicht seinen Pass kopiert und zu Twitter geschickt.
It's not like the terrorist has sent a copy of his passport to Twitter.
Und eigentlich kann man Iyad el-Baghdadi mit dem Terroristen auch gar nicht verwechseln. Weder optisch noch inhaltlich.
Ein Islam der Freiheit, wie ihn der Menschenrechtsaktivist Iyad el-Baghdadi vorschlägt. Christian Röther hat ihn in Oslo getroffen. Und das war's von Tag für Tag, Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute ausgesprochen libertär und humanistisch. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann die Sendung Marktplatz. Stefan Römermann erwartet Sie und Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema Skype, Zoom, Teams und Co., Videochats und Videokonferenzen professionell nutzen. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Meim. Danke, dass Sie dabei sind.